Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob.
Buonasera, Mojkovic.
Ja, schönen guten Tag. Wir sind's wieder, das dynamische Duo.
Genau, und herzlich willkommen zum Mud, Blood and Beer Podcast, der mittlerweile schon in die 13. Runde geht.
Ja, nicht schlecht, oder? Ja. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle.
Genau, sozusagen heute mal die Saufkraft, die Logistik und die Infrastruktur der Emil Bulls. Hier sind der Christoph Karl Eugen von Freidorf.
Und der Stefan Willibald Ernst Karl.
Willibald Ernst Karl. Ich sag immer Stefan Ernst Willibald Karl. Ich vertausche da immer so die zwei Dinger, aber ich finde einfach Stefan Ernst Willibald Karl. Für mich als Sänger klingt das vom Flow und phonetisch einfach schöner. Deshalb sei mir nicht böse, wenn ich das so mache.
Du, überhaupt kein Thema.
Wenn deine Eltern irgendwie einen musikalischen Ansatz in sich drin hätten, dann hätten sie dich auch Stefan Ernst Willibald Karl und nicht Willibald Ernst Karl genannt.
Ja, haben sie scheinbar nicht gehabt.
Nee, gar nicht,
gell? Es ist ja, aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, erst der Vater, dann der Opa und so, weißt du.
Ach, okay, ja. Das ist ja fast adeliger als bei mir, obwohl ihr eigentlich nur Pöbel seid.
Ja, wir sind Pöbel, aber versuchen halt natürlich hier bei den großen Blaublütern mitzuspielen, ist ganz klar. Gelingt uns ja auch hin und wieder.
Gelingt euch definitiv, aber gut, ich kann mir von meinem Adelstitel heutzutage gar nichts mehr kaufen.
Ich kenne ein paar Fonds, die können alle nichts mehr kaufen.
Außer vielleicht mal eine russische Frau oder so. Hat er dann auch was.
Hat auch was, ja.
Ja, Stefan Ernst Willibald Karl, ich bin ja unfassbar stolz auf dich. Ich habe jetzt wieder die seit unserem letzten Podcast dein Social Media Treiben beobachtet und du ballerst ja nur noch mit Stories und so weiter um dich. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja krasser als krasseste Influencer-Bitch. Bist
ja,
du mittlerweile.
Du
haust
ich
da am
ja
Tag 6-7 Stories raus. Was ist los?
Ja, ich habe mir deine Kritik zu Herzen genommen und habe jetzt angefangen, da auch so ein bisschen Gefallen dran zu finden. Es ist für mich schon schwierig, mein langweiliges Leben in spannende Bilder zu verfassen.
Ja,
aber
das
hin
merke
und wieder,
ich. Aber der Wille ist da.
Der Wille ist da und mir ist aufgefallen, hätte ich Brüste, wäre einiges leichter.
Das ist so, definitiv. Ja. Aber da sich in deinem Leben ja gerade keine Brüste befinden, weil wir haben in der letzten Sendung drüber geredet. Du bist ja frisch gebackener Single. Bist du das immer noch?
Ich bin immer noch Single, natürlich.
Okay.
Ihr lieben Damen da draußen.
Und nee, ich muss da ganz ehrlich sein. Ich habe da wirklich einen Verdacht, weil du hast gerade gesagt, du nimmst da so meinen Rat an so und so weiter. Du hast noch nie in deinem Leben, in diesen Millionen Jahren, in denen wir uns kennen, meinen Rat angenommen oder irgendwie was so gemacht, wie ich das will. Und jetzt auf einmal soll das an mir liegen, dass du dich da so präsentierst wieder und so weiter. Ich denke mir so, du, weiß ich nicht, du willst zeigen, du bist einfach wieder auf dem Markt und zu haben.
Ja, nee, ich will ja die neu gewonnenen Follower dank dieses Podcasts natürlich auch unterhalten, ja, dass die denken, cool, es war der richtige Weg, diesen Moik Machine Gun Murphy zu folgen.
Absolut.
Und deswegen mache ich das natürlich. Und ich werde ja auch altersweise und altersmilde und kann auch mal was annehmen.
Das ist sehr, sehr gut. Ich finde das ja super, weil wie gesagt, also deine unfassbare Social Media Präsenz, die treibt ja auch unseren Podcast hier nach vorne. Und ich habe halt keinen Bock, dass falls du mal wieder unter der Haube bist, dass das dann komplett einschläft. Versprich es mir, bitte.
Das wird nicht einschlafen, das wird vor allem auch nicht schnell gehen, dass ich wieder unter der Haube bin. Ich bin ja quasi unvermittelbar.
Ja, stimmt, deshalb spielst du bei den Emil Bulls. Deshalb habe ich dich damals aufgenommen.
Genau. Aus purem Mitleid hast du mich aufgenommen. Ich bin dir immer noch dankbar, dass ich wenigstens ein bisschen
Ich habe dich so damals an der Isar gefunden. Du bist die Isar in einem Bastkörbchen heruntergetrieben. Und ich habe dich dann an meiner Brust gesäugt und im Wald aufgezogen. Ja. Und irgendwann kamen dann noch ein paar andere dazu. und wir haben eine Band gegründet. Und dieses Ereignis wurde dann wichtiger als die Gründung Roms.
Damals, da jetzt kommt's, pass auf, damals habe ich gelernt mit den Wölfen zu heulen.
Oh, daher der einsame Wolf. Ja, ich bin natürlich neugierig und dieser Podcast muss natürlich auch alles breit treten. Wie schaut's aus? Was passiert im Liebesleben des Mike Murphy? Bist du immer noch, jaulst du einsam noch den Mond an?
Ich jaule eigentlich selten im Moment den Mond an, weil immer was ist. Also abends zumindest.
Ja,
cool.
Ja, eben, dann erzähl doch mal wenigstens das. Ich merke schon, du druckst so ein bisschen rum. Ich will da jetzt auch nicht weiter in deine Privatsphäre, ich will sie nicht ausweiden.
Naja, ich werd schon auch mal mich mal mit einer jungen Dame wieder treffen. Das wird schon passieren. Vielleicht sogar heute nach dem Podcast. Deswegen geben wir Gas, oder?
Ach so, ach, deshalb hast du gemeint, aha, du hast nicht so viel Zeit heute. Also ich glaube, ich
habe für euch habe ich immer so viel Zeit,
ich glaub, ich
wie man nur haben kann.
Ich habe heute ganz viel Zeit und habe ganz viel zu erzählen und du darfst nicht gehen, bevor ich nicht fertig bin.
Ja, das ist für mich völlig in Ordnung. Aber ich habe ja gesagt, es ist viel los. Ja, also in der letzten Woche. Und so, ich habe sehr viele soziale Verpflichtungen tatsächlich. Wir hatten zum Beispiel am Wochenende hier das große, ich glaube, es war das 42. Hausfest. Das ist hier von diesen Mietparteien im Innenhof wird einmal im Jahr ein großes Fest gemacht. Da wird eine Lichterkette über die komplette Breite gespannt, Tische aufgestellt. Aber dieses Jahr natürlich mit Abstand zwischen den Tischen.
Mhm.
Aber trotzdem mit Bierfass. Und das war sehr schön am Wochenende.
Okay, und hat man da so gemerkt, dass dieses Hausfest weniger frequentiert ist als in den letzten Jahren, weil doch viele Hausbewohner dem nicht beiwohnen, weil sie halt Angst haben oder
es wurde lange diskutiert, ob man es machen soll oder nicht jetzt in der Zeit, aber dadurch, dass da in diesem Innenhof Kinder rumflitzen noch und nöcher, hat man eh mehr oder weniger zu allen Mietern irgendwie Kontakt. Und dann wurde es gemacht. Es war eigentlich, ich würde sagen, fast wie immer. Aber wir hatten auch Rückmeldung, dass manche Leute aus Angst halt nicht mitmachen. Aber es waren nicht viele. Also es waren im Endeffekt ein, zwei Parteien.
Finde ich auch völlig okay. Das muss man ja auch definitiv respektieren. Und ist ja auch...
Muss man auch respektieren.
Soll jeder machen, wie er will. Und ich habe mich aber gerade gefragt, was du erzählt hast. Jetzt muss ich da doch nochmal auf dein Privatleben zurückkommen. Die Dame, die du jetzt eventuell nachher noch triffst, kanntest du die vorher schon? Weil wie ist das dann, wenn man in dieser Phase jetzt so ein erstes Date oder whatever, was das ist, hat, wie begegnet man sich da? Hält man da Abstand oder springt man da direkt miteinander in die Kiste oder was passiert dann da? Ist das so, wahrscheinlich dann eine Internetbekanntschaft. Bist du dem Schlund Tinders erlegen?
Dazu äußere ich mich nicht, aber ich lasse mir natürlich von ihr ihre Corona-App zeigen, ja. Ohne geht gar nichts.
Okay.
Ja, ja.
Ach so. Boah, ist das gut. Ja, sau gut. Das ist ja fast, wir wollten ja eh die Kategorie aufmachen. Tindern in Corona-Zeiten, wie funktioniert das? Aber ist ja jetzt auch egal, was es ist, ob es Tinder ist oder nicht. Du hast ja sowas wie ein Date und das finde ich in dieser Phase schon spannend, wenn man vor allem die Person vorher nicht kannte. Geil.
Ja, das wird sicher ganz lustig. Also,
musst du dann definitiv im nächsten Podcast auch erzählen und bis dahin bleibst du bitte dann in Quarantäne die zwei Wochen.
Naja, das wird nicht klappen, weil ich mache ja auch einen schönen Ausflug am Wochenende. Ich fahre nämlich nach Südtirol.
Ja,
nach
solange du mir nicht begegnest, ist alles gut.
Nee, wir haben da, das ist nicht mal Hotel oder so, das ist eine Unterkunft von einem Freund von mir, also alles, wir sind nur unter uns und mit diesem Freund habe ich, das ist mein Nachbar, quasi die ganze Corona-Zeit über Kontakt gehabt, also es ist mehr oder weniger fast Familie.
Wir waren ja auch zusammen im Urlaub, das ist ja alles okay. Ja.
Genau, wir waren auch zusammen im Urlaub und die haben eben da eine kleine Wohnung und da fahren wir hin. Und,
ja, mega geil.
Ich freue mich auf an Edelvernatsch.
Da bin ich sau neidisch. Nicht nur wegen dem Wein, sondern weil ich ein ganz, ganz großer Südtirol-Fan bin. So meine halbe Verwandtschaft kommt daher. Und ich habe da eine wirklich ja, gerade kulinarisch und ja, von der Natur her wirklich eine Riesenaffinität und liebe es dort. Und ja. Nimm mich doch nächstes Mal einfach mit.
Ja, nächstes Mal nehmen wir dich mit.
Ja, das finde ich sehr, sehr nett. Also das wäre so einfach so mal so eine kleine Aufmerksamkeit, die ich mir in all den Jahren auch irgendwie
hast du ja
mal,
schon verdient.
Einfach mal verdient. So ein kleines Zuckerl.
Ja,
so,
ja,
das wäre schön. Vor allem würde ich gerne mit dir auch einmal so irgendwo ungezwungen einfach mal wieder sein.
So. Also ohne Arbeit, meinst du?
Ja, ohne Arbeit und ohne, dass uns überall, wo wir auftauchen, die Leute kennen und so weiter. Das ist einfach mal so. Irgendwo,
das ist in Südtirol keine Gefahr, da kennen sie nur den oder wie er heißt. Du machst ja auch was, glaube ich.
Ja, ich war jetzt die ganze Zeit irgendwie eigentlich beschäftigt und habe in den letzten zwei Wochen, ich habe ja im letzten Podcast schon angezielt, ich mache wieder so ein bisschen Musik und bastel so ein bisschen rum. Ich bastel gerade ein bisschen an einem Projekt, da kann ich noch nicht so viel jetzt drüber verraten, das wäre jetzt blöd. Und unter anderem habe ich eine Produktion aufgehalst. Ich produziere gerade eine sehr talentierte Münchner Hardcore-Band und das macht mega Spaß, weil ich habe jetzt wirklich so in dieser ganzen...
Ist das diese Hardcore-Band, wo ich mal ausgeholfen habe als Sänger?
Ja, tatsächlich, ja, genau, die sind das, ja. Die haben ja vor 10 Jahren, glaube ich, schon mal eine EP rausgebracht. Die Band heißt Bale, können wir sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, warum.
Ah, ja, spannend.
Genau, ja, die The Mighty Bale. Und
Mighty Bale aus Sandling?
Genau, Sandling Bronx. Und die haben jetzt 10 Jahre gebraucht, um genug Songs zu schreiben, um eine ganze Platte zu füllen. Und wir wollten das eigentlich schon vor einem Jahr angreifen und so. Ich hatte dann aber nie wirklich Zeit. Und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo es einfach mal geht, weil wir können selber keine Konzerte spielen. Und dann habe ich gesagt, hey Jungs, jetzt I'm ready. Und ich habe einfach wieder Bock, jetzt auch irgendwie Musik zu machen und zu produzieren. Und ich muss sagen, es macht so mega Spaß, einfach mal wieder sowas zu machen. Das ist einfach geil. Also ich hatte wirklich so fast so ein bisschen so in dieser ganzen Corona-Phase jetzt so ein bisschen so eine Blockade auch, weil immer wenn ich an Musik gedacht habe, habe ich zwangsläufig auch an den Job gedacht, den ich gerade nicht ausüben darf. Und das hat mich dann irgendwie einfach nur depressiv gemacht und hatte ich irgendwie überhaupt keinen Bock, irgendwie nur irgendwie eine Gitarre oder irgendwas in die Hand zu nehmen. Aber jetzt so nach der langen Zeit habe ich einfach gemerkt, ich muss das für mich tun und für mein Wohlbefinden und meine Kreativität, die sprudelt gerade. Das ist einfach total geil und das macht wahnsinnig Spaß und ich bin froh, dass ich das gerade machen kann. Und das wird natürlich eine geile Platte und mal jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin ja da auch ein widerlicher Perfektionist und ich habe dann eigentlich wirklich so die letzten zwei Wochen eigentlich immer bis 4 Uhr nachts oder so saß ich am Computer und hab da rumgebastelt.
Wo macht's denn das?
Ja, wir haben so die Vorproduktion haben wir mehr oder weniger bei mir im Homestudio gemacht und aufgenommen wird das Ganze jetzt in einem Studio. Also die Drums werden gerade jetzt in diesem Moment sogar schon aufgenommen, aber da muss ich nicht dabei sein, weil wir haben das alles an der Schablone so gut vorprogrammiert und der Schlagzeuger ist auch immer so ein bisschen so hypernervös. Deswegen will der mich da, glaube ich, auch gar nicht dabei haben und so weiter. Aber ich kontrolliere das dann am Ende natürlich alles nochmal. Und jetzt nehmen wir das einfach dann so Step by Step, peu à peu auf. Und naja, ihr Bands da draußen, also stellt euch auch fast ein, falls ihr Bock habt, mit mir zu arbeiten. Ich bin für alles zu haben. Und ihr müsst aber sehr viel, sagen wir mal, Trinkfestigkeit und Perfektionismus mitbringen. Und dann können wir alle zusammen unfassbar tolle Produkte
erstellen. Davon kann ich ein Lied singen.
Ja, davon kannst du ein Lied singen, genau. Ansonsten, ich bin in meiner freien Zeit natürlich wieder viel Fahrrad gefahren, so auch vorhin. Und ich habe heute, das war total geil, heute war es ja echt mega heiß. Und ich muss irgendwie immer alleine fahren, wenn es so heiß ist, weil die meisten mir immer sagen so, boah, es ist viel zu heiß zum Sport machen, da habe ich keinen Bock. Und ich mache dann eigentlich immer erst recht Sport oder schwinge mich aufs Rad, weil dann habe ich zumindest den Fahrtwind, der mich kühlt. Und es ist jetzt kein Witz, das mir hilft, das ohne Scheiß. Für mich ist es dann immer viel schlimmer, an der Ampel stehen bleiben zu müssen oder in irgendeinem Bahnübergang als zu fahren, weil das Fahren ist einfach erfrischend und das Stehenbleiben ist dann einfach die Hölle, weil dann merkt man dann erst, wie die Hitze halt irgendwie sticht und drückt. Und heute war das.
Aber du packst dir dann schon so Zeitungspapier und das Trikot, oder?
Natürlich, alles.
Natürlich,
ja, klar,
bergab
klar.
Immer Zeitungspapier reinstopfen.
Genau. Und heute war das total geil, weil es war eine Gewitter auch für den Nachmittag angesagt. Und dann habe ich so eine Wettertour gemacht. Das mache ich öfter mal. Ich habe dann eigentlich irgendwie kein Ziel, kein wirkliches, sondern man sieht ja so, wenn man über weite Felder fährt oder über die Wälder raus abseits der Stadt, kannst du ja das Wetter schon immer kommen sehen. Und ich mache dann immer einfach irgendeine Tour. Ich versuche immer so haarscharf am Wetter entlang und vorbeizufahren, dass es mich halt nicht erwischt. Und heute hat das mega geil geklappt, weil ich habe immer nur so von den anziehenden Gewitter immer nur so einen kleinen erfrischenden Sprühregen abbekommen. Mhm. Und das habe ich tatsächlich dann mehr oder weniger fast trocken bis nach Hause geschafft. Und auf dem Rückweg hat mich dann noch so dieser aufkeimende Wind der Gewitterfronten nach Hause getragen. Ich war eins mit den Elementen und ein Rider on the Storm heute.
Rider on the Storm.
Rider on the Storm, ja. Nee, das war echt, das
klingt,
war
klingt als hättest du richtig viel Spaß gehabt.
Ich hatte richtig, richtig viel Spaß, ja.
Ich war in der Arbeit, schau.
Du warst in der Arbeit. Ja.
Was ich jetzt auch gerade mache, ich übe Zaubertricks mit Gummibändern. Freu dich auf die nächste Nightliner-Fahrt.
Du.
Da werde ich ein Potpourri meiner neu erlernten Tricks vorführen.
Vielleicht hast du ja heute Abend schon die Chance, deinem Date einen Trick mit einem Gummiband zu zeigen, wenn du verstehst, was ich meine.
Du bist so ein Schwein, das ist unfassbar.
Ja, gib mir halt nicht so eine Vorlage, sorry.
Das war von mir jetzt völlig ernst gemeint.
Ja, absolut.
Aber gut.
Ich weiß.
Aber gut.
Du hast mir mal den Spitznamen gegeben, Rotting Christ. Und
ja,
ich kann auch zaubern, weil ich kann doch machen, dass die Luft stinkt. Wie kein anderer.
Nach Schwefel. Du genau. Alte Hexe. Mhm. Ja, aber du hast ja gerade erwähnt, dass dir das sehr viel Spaß gemacht hat, wieder Musik zu machen und an Musik zu arbeiten etc.
Absolut, ja.
Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir uns entschlossen haben. Dürfen wir das eigentlich schon erzählen?
Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir heben uns das auf bis zum Schluss dieses Podcasts, damit wir die Leute hier auch auf Spannung halten. Also liebe Leute, am Schluss dieses Podcasts gibt es eine ganz, ganz tolle Überraschung und News, was die Emil Bulls betrifft. Ich muss erstmal ganz kurz noch eingrätschen, bevor ich das vergesse. Es gab Beschwerden über den letzten Podcast und ganz speziell über dich.
Wieso?
Mein Freund. Ja, denk halt mal nach, was ja, du da so in der letzten Folge so von dir gegeben hast.
Weiß ich nicht mehr.
Okay.
Es ist zwei Wochen her.
Hat sich die liebe Claudi, unsere PC Butterfly Claudi, beschwert.
Ach so, ja, die hat sich bei mir beschwert auch. Die hat mir geschrieben.
Und sie hat einfach, also so wie du sie da ja imitiert hast, es ist einfach unfassbar schlecht und du sollst es üben, sie wirklich ja, gut nachzumachen. Und
dann übe ich bis nächstes Mal. Geh, Claudi, ha!
Genau. Dann übt der liebe Kaschmir, übt bis zum nächsten Mal die Claudi wirklich besser nachzuahmen, weil das hat sie sich auch verdient. Also
Hat sie verdient, aber ich meine, so spontan wie das war, hatte ich es halt noch nicht auf dem Lager.
Du kannst sowas normalerweise eigentlich besser und sie hat einfach verdient, dass du dich ihrer Person und einfach nochmal ein bisschen mehr widmest.
Ich gelobe Besserung und werde ein 5-minütige Rede in Claudis Stil das nächste
Geil.
Mal vorbereiten.
Ja, das merke ich mir und ich sage der Claudi, soll sich das dann auch unbedingt anhören. Natürlich wieder liebe Grüße. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Gerade beim Fahrradfahren heute habe ich auch an dich gedacht. Und zwar.
Das ist ja schön.
Und weil ich auch gerade gesagt habe, hier mein Spitzname Rotten Christ und so weiter. Ich hatte ja auch schon wirklich viele Spitznamen in diesen 25 Jahren. Aber ihr schafft es irgendwie nie so, meine Spitznamen wirklich zu etablieren. Ihr habt dann immer zwar die Idee, aber dann nennt ihr mich zweimal so und dann ist es wieder so. Und wenn ich euch Spitznamen gebe, dann etabliere ich das einfach bis zum geht nicht mehr, bis die ganze Welt einfach weiß, ihr heißt so. Und mir ist da aufgefallen, auf dem Fahrrad, dass du mir neulich eigentlich einen total geilen Spitznamen gegeben hast, nämlich...
Jetzt bin ich gespannt.
Das weißt du nicht mehr.
Nee.
Da musste ich echt mal lachen. Da hattest du wirklich mal einen kreativen Einfall, weil du hast einfach so, Ah, warst schon wieder Fahrradfahren. Und war schön, Speiche.
Stimmt, Speiche. Ja,
Speiche.
Das ist ein Punkname.
Das ist ein Punkname. Speiche. Ist so geil. Das ist so wie Ratte oder Kotze oder sowas. Speiche.
Ja, stimmt.
Finde ich Speiche. Einfach Wahnsinn. Ja, aber ich kann den natürlich selber nicht etablieren.
Du musst es ja nur auf Instagram schreiben.
Nee, das ist noch viel zu früh, da checkt einfach dann keiner, was das ist, ja, genau. Und
ich muss mir das nachher sofort aufschreiben, ich nenne dich ab jetzt nur noch Speiche.
Speiche ist einfach so krass. Okay, dann mache ich eine Dreimann-Kombo auf mit Kotze und Ratte noch. Speiche, Kotze, Ratte und dann gehen wir mit den Kassierern auf Tour. Mega fett.
Ja, oh, die mächtigen Kassierer.
Mit den mächtigen Kassierern, ja, absolut. Herrlich. Und weißt du auch, wie meine Punkband dann heißt? Ah nee, das kann ich nicht sagen, sonst macht das jemand nach.
Ja,
ich
nee,
habe den allerbesten Punkbandnamen aller Zeiten. Nee, das kann ich jetzt echt nicht sagen, sonst gibt es morgen gleich eine Band, die so heißt. Fuck.
Das ist lustig, weil ich hab einen super Namen für ein Modelabel, darf ich natürlich auch nicht sagen.
Ja, das ist natürlich auch blöd, ja. Ja, kannst du auch nicht machen, nee. Aber, da bin ich sofort dabei, lass einen starten. Das habe ich nämlich schon seit Jahren vor. Sehr gut.
Also so wird so ein Global Player wie Adidas und Nike und so.
Mega
also
gut.
So ist es geplant.
Du hast den Namen, ich habe die Kohle, alles geil, lass starten, Digga.
Ja, cool.
Und das kreative Know-how habe ich auch noch.
Ja, ich habe schon alles durchgeplant.
Und du kümmerst dich um die Models, okay?
Ja, natürlich.
Ja, klar.
Persönliche Betreuung ist das Stichwort.
Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ich habe auch damals in der Lonely Spring Produktion von den Jungs, die haben mich dann immer so genannt. Die hatten nämlich einen geilen Spitznamen auch für mich, fand ich echt super. Griersei. Und das finde ich total gut, weil das ist irgendwie
wie
so
bitte?
Eine Griersei, schreibt man G-R-I-A-S-E-I. Griersei. Griersei.
Griersei.
Das ist so eine Abwandlung von Christoph halt so auf Bayerisch. Griersei.
Griersei.
Ja.
Speichel, Griersei.
Griersei, hier ist der crazy Griersei.
So. Ja, die Jungs haben echt auch nicht alle.
Aber die sehe ich halt leider zu selten.
Aber
deshalb
mega nett.
Etabliert sich das auch nicht, gell? Naja, ich glaube, wir haben jetzt auch genug hier wieder Smalltalk-Dünnschiss eingangs gelabert. Ich habe auch ein, ich weiß seinen Namen jetzt nicht mehr, aber da gab es auch noch eine kleine Beschwerde. Da hat sich jemand ein bisschen echauffiert drüber, dass wir immer so lang brauchen, bis wir zu den.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Bandgeschichten.
Bis wir zum Punkt kommen, gell?
Und wir sollen schneller zum Punkt kommen, aber hey, in unserem Alter kommt man einfach nicht mehr so schnell. Und
so ist es.
Mei, die eine magst, die andere nicht. So, mein Gott. So. Wir machen das irgendwie frei Schnauze. Vielleicht kommen wir auch mal irgendwann mal schneller. Heute hat es wieder ein bisschen länger gedauert, aber hat Spaß gemacht, oder?
Oder wir kommen gar nicht zum Punkt.
Oder gar nicht.
Ist ja auch mal schön.
Ja, definitiv. Aber heute müssen wir zum Punkt kommen, weil wir sind ja immer noch im Jahr 2003. Und im Jahr 2003 ist so viel passiert, dass wir ja das wirklich schon mal heute zumindest wieder ein bisschen abarbeiten sollten, sonst sind wir in drei Podcasts immer noch.
In 2003.
Im Jahr 2003, genau.
Es wird so sein.
Ja. Stehen geblieben.
Aber gut, lass loslegen. Wir haben die Tour fertig gespielt.
Wir haben die Tour fertig gespielt und sind ja eigentlich am Ende unseres letzten Podcasts dann auch noch zum Kiffen in Zürich geblieben und sind eigentlich auch seit ein paar Tagen erst wieder hier. Und
so
genau, das war, glaube ich, im April oder Mai. Was war das?
11. Mai.
11. Mai.
War der letzte Tourtag.
Stimmt. 11. Mai in Zürich, letzter Tourtag. Und am 12. Mai, also einen Tag nach dieser Tour, kam dann die Platte Porcelain raus. Unser zweites Album dann bei Universe.
Quasi als wir verkatert nach Hause gekommen sind von der Tour, war die Platte in den Läden.
Ja.
Mir ist das vorhin, als wir drüber geredet haben, wieder aufgefallen, dass damals war ja Downloaden ganz, ganz hip und so. Und ich glaube, dass die Platte schon 3 Monate früher zum damals illegalen Download schon bereit stand. Und also war es eher kontraproduktiv, dieser Release.
Ja, wie die da auf den Plattformen gelandet ist, das weiß kein Mensch. Aber damals war das noch so, da haben natürlich auch irgendwie Promo-Agenturen, Journalisten und so weiter einfach vorher physische Tonträger bekommen. Und irgendein Aff hat die dann halt da irgendwo hochgeladen, reingestellt. Vielleicht hat er es gar nicht böse gemeint, vielleicht war es sogar ein Fan und hat es einfach nicht gerafft, was er damit auch einer Band antun kann. Wir wissen es nicht, wir werden es nie erfahren. Hast du dir die Platte damals trotz Kater eigentlich am ersten Tag gleich im Laden gekauft?
Ja, ich habe das ja immer gemacht.
Ich auch. Ich mache das auch immer noch. Das ist irgendwie so ein Brauch geworden. Ich hoffe dann immer, dass mich keiner dabei erwischt, weil es irgendwie noch so ein bisschen Panne ist. Weil man kann ja mittlerweile mit einem Exemplar, das man da kauft, ungefähr auch 10 Chartplätze höher einsteigen. Ja. Genau. Deshalb kaufe ich dann immer gleich irgendwie 50 oder so und weiß, dann steigen wir mindestens in die Top 20 ein. Ja, nein, ich kauf immer eine. Das ist irgendwie einfach so ein Brauch geworden. Das bringt dann irgendwie Glück für die Platte. Und ich erinnere mich noch so bei der Porcelain-Platte, weiß ich noch, die habe ich in München gekauft und war am Stachus dann an der Ampel gestanden und sehe auf einmal, wie ein Typ neben mir auch die Porcelain in der Hand hat und gerade sich so das Booklet anschaut. So, der Pack hat die gerade so ausgepackt an der Ampel und so. Und ich nur so, holy shit, so, soll ich ihm jetzt irgendwie so sagen, hey, so, boah, cooler Typ, hast eine geile CD gekauft. Der wäre wahrscheinlich damals im Erdboden versunken vor Scham, so, dass ich ihn da jetzt dabei erwisch. Aber ich habe es mich da nicht getraut und fand ich aber total cool. Also wer immer du auch warst, damals an der Ampel am Stachus in München am ersten Tag, am VÖ-Tag von der Porcelain, liebe Grüße und ich hoffe, du hörst unsere Mucke immer noch.
Aber lustig, weil das ist jetzt zwar wieder kurzer, passt nicht zum Thema, was wir sind, aber mir ist neulich auch was passiert, da stand ich im DM, ja, und hatte diese Emil Bulls Crew Jacke an.
Ja.
Ja. Und hatte natürlich eine Maske auf und stehe an der Kasse und der Typ vor mir bezahlt, dreht sich zu mir um und meint so, hey, geile Jacke, geile Band und so habe ich auch mal gehört. Und dann war ich so perplex und habe nur gemeint so, ja geil, hey, die gibt's zwei immer noch. Nix, so, hör mal wieder rein, tschüss. So.
Ja, das passiert mir auch tatsächlich oft, dass mich Leute so fragen, so was ich so mache. Also wenn man Leute neu kennenlernt oder einen neuen Freundeskreis, wenn man da so reinkommt, was du so machst und dann erzählst du, ja, ich bin Musiker und so. Und dann wollen die natürlich immer wissen, ja, wie heißt denn die Band? Weil ich sag's eigentlich meistens erst gar nicht so. Da muss es halt irgendwann immer sagen und dann sagen, ja, Emil Bulls und so. Ach, echt, Emil Bulls? Ja, boah, das habe ich früher auch mal gehört. So, ja, ja. Und dann ist das immer so, dann sage ich auch immer, dann kommt auch immer die Frage so, ja, gibt's die noch? Und ich so, ja, ja, und es gibt's jetzt seit 25 Jahren und ja, im Moment erfolgreicher denn je eigentlich. Und dann sind die auch
besser
immer,
denn je, nicht erfolgreicher, sondern natürlich. Besser denn je. Ja, jetzt sind wir abgedriftet.
Wo waren wir? 2003? Ja,
Platte kam raus,
genau. Ja, mehr gibt's zu diesem VÖ-Tag eigentlich auch nicht zu sagen. Ich kann mich da auch gar nicht mehr an irgendeine Chartplatzierung erinnern. Das war, glaube ich, so ich weiß es nicht mehr genau. Aber sie ist auf jeden Fall in die Top 100 gar nicht so schlecht eingestiegen.
Ich glaube 63 oder so.
Okay, sowas, genau. Also mal solide, die hat dann eigentlich auch so relativ solide noch verkauft. Und es gab dann aber zu der Platte eigentlich keine wirkliche Tour mehr. Also die haben wir ja da davor schon gespielt. Und aber es gab einige Festivals. Und dann kam doch ziemlich schnell nach VÖ oder so ein paar Wochen nach VÖ, kam doch dann direkt Rock am Ring und Rock im Park, oder?
Ja, ich denke, dass es dann wieder halt das erste Pfingstwochenende war, wie es halt immer war. Aber das war Wahnsinn. Wir haben ja erzählt von unseren riesigen Cases und so und deswegen sind wir da mit dem Nightliner hingefahren und es war ein Erlebnis.
Mhm. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einer Radiosendung erzählt, so wie für mich da diese Show war, aber das kann man natürlich jetzt hier im Podcast nochmal ein bisschen ausführlicher nachreichen. Also Moik hat ja gerade schon gemeint, unser erstes Rock am Ring, das wir gespielt haben, da sind wir noch damals mit unserem Sprinter hingefahren und haben da ja auch noch gezeltet. Hinter den Bühnen sozusagen.
Ja, ja, klar.
Und jetzt das zweite Mal Rock am Ring, dann eben 2003. Wir wussten vorher schon, wir dürfen auf der Mainstage spielen. Und ja. Das war natürlich einfach schon mal so unfassbar. Da kannst du eh schon mal 3 Wochen vorher nicht schlafen. Und dann ging es mir zumindest so, dass ich natürlich auch die ganze Nacht vor dieser Show im Tourbus nicht schlafen konnte und einfach so nervös war und in meiner Koje lag, kein Auge zugetan habe. Und eigentlich in dem Moment, in dem wir angekommen sind, das war, glaube ich, so 6:30 in der Früh, bin ich auch direkt aus dem Bus ausgestiegen. Das war dann hinten in diesem riesen Backstage-Bereich hinter der Mainstage und habe mich dann auf diesen Platz also auf das Infield, wo die, wo das Publikum dann später steht, da habe ich mich hingestellt, stand da mehr oder weniger ganz alleine vor dieser Riesenbühne und die Techniker haben da gerade so so ja die Anlage eingemessen, indem sie einfach so weißes Rauschen haben drüber laufen lassen, um halt zu checken, ob alle Lautsprecher irgendwie richtig funktionieren und so weiter. Und diese Riesenbühne, die hat da einfach so, also die Erde hat gebebt und es hat nur so gemacht. Und das war wirklich so eine Situation, als würde da einfach gerade so ein überdimensional großes Raumschiff landen. Und ich, kleiner Stöpsel, stand da davor und hab mir gedacht so, fuck, auf dem Ding müssen wir heute Nachmittag spielen. Und
dürfen.
Ja, nee, eigentlich müssen. Also in dem Moment habe ich mir echt nur gedacht, oh Gott, Mama, ich will hier weg. Und das hat jetzt, sagen wir mal, meiner Nervosität nicht unbedingt geholfen, dass ich mir das vorher aus der Perspektive angeschaut habe. Also es war dann ganz schlimm. Ich war den ganzen Tag so hyper nervös und die Show kam natürlich immer näher. Und ich hatte dann so die ganze Zeit so ein ganz komisches Gefühl, dass ich mir gedacht habe, ja, okay, Mai, wir spielen da ja als erste Band so, da sind ja noch nicht so viele Leute da, da muss ich ja dann gar nicht so nervös sein. Also eigentlich müsste ich mir wünschen, das sollte alles total voll sein und bla bla bla, aber ich habe eher so gedacht, ja bitte, hoffentlich kommen nicht so viele. So.
Hat super funktioniert, dein
Wunsch.
Ja,
genau. Und wie es der Teufel dann so will, das war echt total abgefahren. Also ich hätte das nie für möglich gehalten. Irgendwann sind ja dann Doors bei so einem großen Festival. Und ich weiß gar nicht mehr, wann haben wir gespielt? 16:30 oder sowas?
Nee, ich glaube, es ist ziemlich genau um 16 Uhr.
Oder 16 Uhr und ich glaube 15 Uhr ist da Einlass oder so oder 14:30, whatever. Und da hat sich ohne Scheiß in dieser Stunde oder in diesen anderthalb Stunden hat sich dieser Platz davor, vor dieser Bühne, vor der Hauptbühne bei Rock am Ring, jeder, der schon mal da war, weiß, wie groß der ist. Da passen halt einfach mal 80.000, 90.000 Leute hin. Der war einfach voll. So. Und
rappelvoll.
Wir kleinen.
Er war voller als beim Headliner am Ende.
Das ist richtig, ja. Weil die Leute waren halt heiß. Wir waren die erste Band irgendwie.
Und es war sau heiß.
Es war brutal heiß. Und wir kleinen Stöpsel, wir gehen dann da auf die Bühne und fangen an. Und ich weiß einfach nur, dass es ultra krass war. Aber ansonsten kann ich mich an diese Show nicht mehr so wirklich erinnern, weil ich da irgendwie echt so einfach nur mit Scheuklappen hochgegangen bin, so Augen zu und durch und habe dann eigentlich erst so im Nachhinein, als ich das irgendwie Videos und Fotos gesehen habe, dann im Nightliner so gecheckt, was da eigentlich abging. Also ich konnte es gar nicht so wirklich genießen, aber es ist definitiv halt bis heute natürlich eine der krassesten Shows, die wir je gespielt haben. Und wahrscheinlich haben wir auch vor so vielen Menschen haben wir auch nie wieder gespielt, geht ja auch kaum größer als dort.
Nee. Größer als dort ist echt schwierig.
Ja, und war so auch, ich erinnere mich auch noch, wir waren da halt damals auch so grün hinter den Ohren, so hatten so ein bisschen auch nicht so Erfahrung mit so riesigen Bühnen und haben uns halt gedacht so, hey geil, wir sind ja eh eine Band, die immer viel rumspringt, jetzt haben wir endlich mal Platz und haben dann halt unsere Verstärker und Schlagzeug auch so möglichst weit auseinander aufgebaut. Und da hat sich dann während der Show ja dann auch erst rausgestellt, dass das eigentlich eine totale Scheißidee war, weil wenn dein Drummer wirklich dann, was weiß ich, wahrscheinlich 15 Meter von dir entfernt ist und so, da hast du dann gefühlt wirklich auch eine Latenz und du hast überhaupt kein Bandgefühl mehr auf der Bühne. Du musst, wenn du zum
Bühnen... Latenz ist Verzögerung.
Genau, so eine, also gefühlt eine kleine Verzögerung und so weiter und bist nicht mehr richtig tight und hörst den auch nicht so richtig. Die Kommunikation auf der Bühne wird immer schwieriger und vor allem brauchst du, wenn du halt mal von A nach B willst, mehr als nur einen Takt.
So. Ja, so ist es. Ich habe es nicht rechtzeitig zum Umschalten geschafft.
Genau. Ja,
das weil es einfach zu weit weg war. Ich war auf Chrissys Seite gestanden und ich so, ich muss gleich umschalten. Schau rüber zu meinem Fußboard und denk mir, das wird nix.
Ja, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir irgendwann nochmal die Chance kriegen, dort nochmal zu spielen, weil mit der ganzen Erfahrung, die wir jetzt halt haben, wird das halt 10-mal geiler. Also man ist routinierter, ja, man hat mehr Erfahrung und es wäre so schön, so einen Moment nochmal zu haben und den wirklich nochmal aufsaugen zu können, weil damals war das einfach nur, ja, weiß ich nicht, wie eine Achterbahnfahrt. So, hoffentlich ist es schnell vorbei und ich überlebe es. So, ja, das war so genau ein bisschen so der Gedanke. Aber halt natürlich
auch. Weißt
du,
wie ich gezittert habe? Oh, ich habe die ganze Show über gezittert. Wirklich, wirklich Kartoffelbrei in den Knien gehabt.
Ich habe das ja schon mal gesagt, den Zusatz Murphy zu seinem Namen, den verdienen sich wirklich nur die krassesten und härtesten Motherfucker auf diesem Planeten. Und sogar ein Moik Machine Gun Murphy hat damals gezittert. Das muss echt was heißen. Das kommt wirklich selten vor.
Das kommt selten vor, das stimmt.
Ja, beziehungsweise ist es wahrscheinlich da nur einmal passiert und du wusstest auch gar nicht, was Zittern ist.
Das habe ich nur gedacht. Nee, es war ganz verwirrt, was mit mir jetzt los ist.
Vielleicht war es auch dein erster Orgasmus. Who knows? Du warst ja noch jung. Ja, das Rock am Ring war natürlich ein unfassbares Erlebnis. Und dann sind wir, genau, am nächsten Tag war dann gleich Rock im Park, oder?
Ja. Wir sind dann in der Nacht, also nach Placebo, die sind ja da für Linkin Park, glaube ich, eingesprungen.
Stimmt.
Haben, glaube ich, auch eine Doppelshow oder irgendwas gespielt, ich weiß es nicht mehr.
Ich habe mir Placebo dann kurz bevor wir losgefahren sind, noch von der Bühne aus angeschaut und da habe ich so eine unfassbare Glückseligkeit empfunden und Dankbarkeit, dass ich da dabei sein darf, dass ich dort spielen durfte und jetzt da auch noch auf der Bühne sitze und gerade Placebo spielen, die ich eh abfeier wie Sau. Das war wirklich so ein durchdringendes Gefühl von Freude, Glückseligkeit und Dankbarkeit. Ja. Das war schön.
Ich weiß noch, als die angekommen sind, diese Placebo-Typen. Die sind in ihren Backstage-Bereich gegangen und haben da so eine Disco-Kugel und eine Soundanlage aufgebaut und haben so krass laut Mucke gehört.
Ja, die waren super.
Um sich das irgendwie so heiß geil zu machen oder so. Das war ziemlich lustig.
Das war mega sympathisch. Die hatten den Backstage-Raum, glaube ich, genau neben unserem. Also es waren so in so einem großen Zelt dann so abgetrennte Bereiche. Und die kamen da eben an und hatten halt wirklich in ihrem Backstage-Raum, in ihrem Bereich da, wirklich von einer fetten Disco-Anlage inklusive Nebelmaschine und Licht und so weiter, alles drin. Und ich weiß das eben noch, dann ist der Case damals, unser Backliner, von dem wir im letzten Podcast ja auch schon erzählt haben, hat da geklopft ganz vorsichtig und wollte für seine Frau oder damals Freundin noch, ich weiß es nicht genau, unbedingt ein Autogramm von Brian Molko mitbringen. Und der hat dann da so geklopft und die haben ihn gleich so, hey, komm rein, feier mit, bum, bum, bum. Und hol deine Kumpels auch noch rüber. Und der Case kam dann rüber so, hey, habt ihr Bock mit Placebo zu feiern? Und wir so, ja schon, aber Schiss.
Oh, wir trauen uns nicht.
Also wir hätten mit denen feiern können. Und das sind, glaube ich, echt mega sympathische Typen, weil die haben da auch echt geile Mucke gehört. Das war richtig gut, richtig cool. Und ja, stimmt, das ist schön, dass wir das noch erzählt haben. Das hätte ich fast vergessen, ja.
Das Coole war eben an denen, ich meine, wir haben es ja schon öfters bei anderen Bands, meistens sind es dann Ami-Acts so gesehen, dass dann so im Backstage-Bereich dann auch noch abgesperrt wird, weil jetzt der große Künstler auf die Bühne geht und er darf nicht um einen herumlaufen, er muss gerade zur Bühne, da werden wir sicher nochmal auf dieses Thema zu sprechen kommen. Und die waren halt mega sympathisch, da war nix, die sind einfach zur Bühne gefahren
wirklich,
und fertig.
Wirklich down to earth und schön, dass du das jetzt...
Und das war ja auch so lustig, wir wurden ja dann gefragt vor unserer Show so, wollt ihr einen Shuttle, um zur Bühne zu fahren oder geht ihr zu Fuß? Weil der Backstage-Bereich von der Bühne so weit weg war,
dass die meisten Künstler 200 Meter...
Ja, also, war ein bisschen mehr, aber ist ja wurscht, 300-400 Meter und wir dann gesagt haben, nee, wir wollen zu Fuß gehen, man will das ja dann so auch erleben und so, das ist ja so wie Gladiatorengang.
Genau, ich wollte es gerade sagen, wie so ein Gang in die Arena, wie so ein Gang ins Kolosseum, wo du einfach nochmal sagst, also, hey, boah, geil, irgendwie, ich spiele jetzt da lasse ich mich doch nicht so schäbig dahin shutteln. Also es hat mich auch völlig verwirrt, dass da wirklich so die meisten Bands sich da haben shutteln lassen. Aber
das haben wir noch nie gemacht, gell? Also das ist ja nicht nur bei Rock am Ring, das gibt's ja öfter, aber wir gehen eigentlich immer zu Fuß.
Das muss auch sein. Aber schön, dass du das Thema gerade nochmal angesprochen hast, weil dieses Backstage-Thema da bei Rock am Ring hätte ich fast vergessen. Und da war natürlich, also ich habe da auch zum ersten Mal Corey Taylor ohne Maske gesehen und habe mir nur gedacht, so, der hatte damals noch so lange rote Haare und der ist ja fast einen Kopf kleiner noch als ich und ich bin jetzt auch nicht der Größte und habe mir nur gedacht, so, what the fuck, das ist Corey Taylor, das ist der Typ von Slipknot, vor dem alle Angst haben, was ist denn das für ein
voll netter Typ, ich habe den dann...
Ja, ja.
Ich habe den am nächsten Tag, stand der, ich glaube auch bei unserer Show so, das war ja dann im Stadion, da reden wir gleich drüber, stand der so quasi im Stadion und so und hat sich auch mit Fans fotografieren lassen und war echt mega nett. Und
ja, ich glaube auch, dass das ein cooler Typ ist.
Cool.
Ja, voll. Und dann war es auch krass, erinnere ich mich auch noch, Audioslave haben ja auch gespielt, die waren, glaube ich, Co-Headliner.
Co-Headliner waren die.
Und das war total abgefahren, weil kurz vor der Show stand so Tom Morello noch neben mir am Flipper und hat wirklich so 5 Minuten, bevor der los musste, hat der da noch irgendwie rumgedaddelt und ich habe mir nur so gedacht, so, ich habe mich überhaupt nicht getraut, nach rechts zu schauen, weil ich habe irgendwie so gemerkt, oh Gott, der steht jetzt neben mir. So, was ist jetzt los? Da steht jetzt Gott neben mir. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Und er hat dann so cool da so rumgedaddelt, wahrscheinlich um seine Fingerchen nochmal ein bisschen aufzuwärmen. Und dann ist er auf die Bühne. Das war krass. Also da haben wir schon echt so auch ein paar Leute zum ersten Mal gesehen, wo wir auch wirklich dann so ein bisschen selber so starstruck waren, obwohl wir da selber gespielt haben.
Ja, nicht zum ersten Mal. Wir haben ja schon davor mal erzählt, dass wir Korn getroffen haben. Das war ähnlich.
Das stimmt.
Aber wie du sagst, ich meine, Tom Morello, für den war das halt so, mein Gott, der spielt halt eine Show, ist für den halt jeden Tag so wahrscheinlich. Und wir scheißen uns in die Hose.
Jetzt haben wir da nochmal ein bisschen ausgeholt, aber es war eine schöne Exkursion nochmal durch den Backstage-Bereich von Rock am Ring. Dann sind wir, wir waren ja beim zweiten Mal dann mit dem Leitner dann da, haben wir gesagt, dann sind wir direkt nachts dann irgendwie, während Placebo gespielt haben, schon Richtung Nürnberg gefahren, gell?
Mhm.
Und in Nürnberg war das damals noch im Stadion, also die Hauptbühne war im Stadion.
Und dann gab es noch Eislaufhalle und Eisstadion oder so.
Auf dem Zeppelinfeld, das gab es früher noch gar nicht. Die haben das im Stadion gemacht. Und das war dann sozusagen unsere erste und einzige Stadionshow bis jetzt. Oder haben wir
das
sonst mal in
fand ich
Stadion
auch sehr. Gespielt? Nö, also ich hab das heute auch mir auch überlegt, ob wir nochmal in einem Stadion gespielt haben. Aber also wenn, war es ein winziges Stadion.
Das war aber ganz geil. Also wir haben da wieder als erstes gespielt. Die Uhrzeit weiß ich nicht. Ich glaube, es war Sonntag, da war dann alles ein bisschen früher. Oder
das
was
war früh. Ich glaube, das ist so 12.30 Uhr, 12.50 Uhr oder irgendwie sowas war.
Okay. Und das Abgefahrenste an der Show oder an dem ganzen Tag war, dass ich vor unserer Show im Backstage-Raum saß und auf einmal klopft es an der Tür und ein riesiger Mensch, weiß ich nicht, 1,50 Meter breit, 3 Meter groß, hoch, fragt, wer ist denn hier der Christoph? Und ich schaue diesen Typen so an und denke mir, oh fuck, was ist jetzt passiert? Ja, deine Mama ist da. Und ich so, wie, meine Mama ist da? Und dann kam hinter diesem riesen Menschen so meine kleine Mama so hervorgetapst. Ja, hallo.
1,50 hoch.
Genau, hallo, ich bin jetzt da. Und ich so, ja Mama, hä? Wie geht das jetzt so? Und das war total süß. Und dann hat meine Mom so erzählt, ja, ich habe in der Zeitung gelesen, ihr spielt bei Rock im Park. Und dann bin ich einfach mal hergefahren und habe am Eingang gesagt, ich bin die Mama und mein Sohn spielt hier. Und dann hat die Frau am Eingang, fand das irgendwie so toll und hat hier den, lass mich keinen Scheiß erzählen, aber ich glaube, er hieß echt Jumbo oder so. Irgendwie sowas. Also der Name war Programm bei dem Typen. Und dann hat irgendeine Frau den geholt, der hat mir dann einen Backstage-Pass organisiert und so bin ich reingekommen. Und ich denke mir nur so, hä? Man muss echt mal Mama sein und man muss einfach dreist sein. Beziehungsweise sie war gar nicht dreist. Sie hat, glaube ich, überhaupt keine Vorstellung von den Dimensionen von Rock im Park gehabt. Sie hat sich einfach gedacht, ach ja, mein Sohn spielt da auf einem Konzert und wenn ich das schon mal in der Zeitung lese, dann überrasche ich ihn. So.
Ja,
süß, und ist einfach hingefahren und hat sich da so irgendwie durchgemausert und einfach, hallo, ich bin die Mama. Ich will jetzt da rein. Ich
würde voll interessieren, ob das heute noch möglich wäre. Wahrscheinlich
Ich weiß es nicht, aber ich fand es halt Wahnsinn. Also wirklich,
hallo, ich
hier
bin die Mama vom Pischi.
Ja, das hat sie wahrscheinlich gesagt. Ja. Vom Bärchen. mein Bärchen spielt heute. Mein Kritzi.
Kritzi.
So. Und dann war das halt so, dann war halt meine Mama da. Und ich hatte aber irgendwie wirklich nervlich, also eigentlich andere Sorgen, als mich jetzt da um meine Mama zu kümmern, aber musste das dann natürlich, weil die wollte dann natürlich alles sehen und dann bin ich auch mit meiner Mama zum Catering da und dann liefen halt da die ganzen krassen Typen rum so und ich weiß noch, genau, da wäre Ministry, die haben, glaube ich, genau nach uns dann gespielt und jeder, der die kennt, weiß ja, wie die ausschauen und so weiter und dass das auch nicht mehr so die, damals auch sogar schon nicht mehr die frischesten auf diesem Planeten waren und meine Mama war da so ein bisschen irritiert und hat die halt so gesehen und hat dann immer nur so, okay, aber so wär's hier nicht mal, gell?
Ja, ja. Große Angst deiner Mutter.
Ja, weiß halt eine Mama. Und dann bin ich da, hab Backstage mit meiner Mama rumgetigert. Meine Mama ist dann auch immer so eine, kurz vor unserer Show, ist die dann natürlich mit auch auf die Bühne und hat da halt angefangen, dann auch den Monitormann irgendwie voll zu labern und was machen Sie da und was ist jetzt Ihre Aufgabe und ui, ja, ja, mein Sohn spielt jetzt hier. Und das Lustige ist aber so, die waren alle so unfassbar freundlich und haben sich so gefreut, dass da eine Mama mal ist, dass die jetzt nicht gesagt haben, so lassen Sie mich mal arbeiten, das ist jetzt hier ein wichtiges Festival, hier spielen krasse Bands, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit, sondern die haben der mit Seelenruhe alles gezeigt, dann durfte sie hier auch mal am Mischpult, da am Monitor-Mischpult irgendwie immer eine Fader hoch und runter fahren und das war total Wahnsinn und das war dann total gut, weil ich konnte mich dann auf die Show konzentrieren und die ganze Crew von Rock im Park und so weiter hat sich dann um meine Mama gekümmert. Das war einfach, das war der Wahnsinn und ich war dann auch echt mega stolz, dass ich so eine coole Mama habe und dass sie da einfach vorbeikommt und wir hatten dann da einen schönen Tag. Ich glaube, die ist dann noch bis abends geblieben und hat sich da noch ein paar Bands angeschaut und war natürlich auch wahnsinnig stolz. Sie hat natürlich vorher auch schon Shows von uns gesehen und so weiter, aber dann sieht sie ihren Sohn auf einmal bei Rock im Park auf dieser Riesenbühne in diesem Stadion, das auch um die Uhrzeit einfach schon krass gut gefüllt war. Also da haben uns ja immer die ganzen Stagehands gesagt, so, hey, sie arbeiten hier seit 15 Jahren, so voll war es bei der ersten Band noch nie. Und wir so, ja, damn, geil. Also, wird's höchste Zeit, liebes Rock am Ring und Rock im Park Team, dass wir da mal wieder spielen, verdammt. Längst überfällig.
Absolut.
Allein schon, weil wir die coolsten Mammis haben, müssen wir da wieder hin.
Ich habe auch immer gehört, wir sind da merchmäßig immer sehr gut vertreten. Erzählst
voll.
Du mir immer.
Ja, naja, ich gehe da ja privat öfter hin. Bin ja auch wirklich ein Riesenfan. Also meistens fahre ich zu Rock im Park, weil das halt näher ist und weil ich es auch einfach so von der Infrastruktur sehr gerne mag. Und natürlich fällt mir das jetzt irgendwie mehr auf als jedem anderen, aber ich schaue da schon immer genau und es ist echt Wahnsinn, wie viele Menschen da mit unserem Merchandising rumlaufen. Also ich würde da fast behaupten, wir sind auch, also obwohl wir da nicht spielen, wahrscheinlich wirklich so unter den, weiß ich nicht, Top 10 Bandmerchs da. Das ist total krass. Also das ist
also wenn wir da nicht spielen, dann schicken wir das nächste Mal aber auf jeden Fall zu den Merchandise-Händlern ein paar Kisten-T-Shirts.
Genau, genau. Nee, also das ist geil. Also super. Also danke, liebe Fans, dass ihr auch dort unseren Merch tragt, obwohl wir nicht spielen.
Ja, großes Danke. Sehr gut.
Das ist auch ein großes Zeichen für familiären Zusammenhalt.
Das hast du schön gesagt.
Ja, hast du noch Erinnerungen da so Rock im Park? Ist dir da noch irgendwas Spezielles im Kopf?
Ja, also natürlich, ich als alter Fußballfan und Fußballspieler fand es ja Wahnsinn, als wir da im Stadion gespielt haben. Also sehr beeindruckend. Und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, da warst du auch dabei, dass wir uns dann die letzte Band des Festivals noch angeschaut haben, eben in so einer Eishalle. Und das war Chevelle.
Chevelle war das. Da habe ich sogar noch auf der Bühne eine Ansage gemacht, dass sich alle Leute noch Chevelle anschauen sollen, ganz spät.
Aber
dann,
das haben sehr wenige beherzigt, deinen Aufruf. Das war sehr traurig, aber es war geil.
Und Chevelle, total krass. Wir haben die ja damals mega abgefeiert. Ja. Und ich habe die dann so ein paar Platten mal aus den Augen verloren. Habe jetzt aber so realisiert, die sind ja noch voll am Start. Gibt's immer noch. Also kann man auch immer noch was empfehlen. Chevelle, geile Band. Ja, die haben mega viele Alben gemacht in der Zwischenzeit. Das ist total abgefahren.
Muss ich auch mal wieder rein.
Ja, genau, eben. So wie wir halt auch für manche.
Was, die gibt's noch?
Was, die gibt's immer noch?
Ja, voll. Ja.
Uns
wird's immer geben, auf jeden Fall. Und da war in dem Jahr 2003 war natürlich hier Rock im Park, Rock am Ring. Das waren die Highlight-Festivals.
Das also, wäre jedes Jahr das Highlight, also
definitiv.
Das nicht.
Und es gab aber auch ein, naja, will ich jetzt nicht sagen, ein Highlight-Konzert, aber ein Konzert, an das wir uns natürlich alle noch ganz lebhaft erinnern, weil das war das Abschiedskonzert von unserem damaligen Drummer, dem Fini. Das war
ja, das war sehr traurig.
Bach. Wie hieß denn das nochmal?
Ja, ich glaube, dass es Open Your Eyes Festival hieß. Wir haben, also ich glaube, am Vortag haben die Jungs aus Hamburg gespielt und wir haben dann vor Knorkator gespielt. Wenn ich mich recht entsinne.
Ja, krass.
Ja, ja,
geil, da war der Knorkator Headline, genau. Stimmt.
Und da habe ich Knorkator gesehen und ich fand es so unfassbar geil.
Ja, Wahnsinn.
Aber das Lustige war, es gab ja da so eine Stickübergabe, als der Fini hat bei uns aufgehört, weil er der Schlauste in dieser Band war, beziehungsweise derjenige, der mit der Situation viel Aufwand, wenig Ertrag nicht zurechtgekommen ist und hat sich gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Reißleine zu ziehen und zu studieren und hat
sich halt Gescheites zu lernen, ja.
Was Richtiges zu lernen, genau. Und diesen Wunsch haben wir natürlich respektiert, waren natürlich mega traurig. Und dann haben wir witzigerweise über meinen Nachbarn, der hat das irgendwie mitgekriegt, der hat seinen Cousin ins Rennen geworfen.
Geschickt,
ja. Das war dann der Fabian.
Genau, und wir haben auf dem Konzert dann sozusagen eine ganz theatralische Stick-Übergabe gemacht. Also wir haben, glaube ich, bei der Hälfte von der Show einfach live dann unseren neuen Drummer vorgestellt. Und soweit ich mich erinnere, war da auch Feuer im Spiel und brennendes Schlagzeug oder Becken und Sticks irgendwie.
Genau, der Fini hat noch mit brennenden Becken gespielt und hat dann eine kleine Rede gehalten und die Sticks feierlich an den Herrn Fabian Fiss übergeben. Und das Lustige war, der Herr Fiss, der tut ja immer so, als wäre er so eine coole Socke.
Ja.
Und der hat sich dann hinter die Schießbude da gesetzt. Und
hat
erstmal
voll verkackt, gell?
Ja, wir haben Porcelain gespielt und er hat es einfach, glaube ich, 30 dB schneller gespielt, als es gehört. So, ja, und wir alle, was ist denn mit dem Typen los? Total übermotiviert hat er da reingeprügelt und es ist ja eigentlich ein Stück mit schnellen Füßen.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie er das damals gemacht hat. Heutzutage kriegt das nicht mehr hin. Kleiner Diss. Nee, ich meine, kriegt er schon hin.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß.
Ja, ich habe heute mit dem telefoniert. Er ist schon am Üben.
Ja, Fini war dann raus. Also Fini, vielen, vielen Dank für all die Jahre, die wir mit dir genießen durften. Es war eine unfassbare Zeit, die wir nie vergessen werden. Und Fab, dir vielen Dank, dass du dieses schwere Zepter übernommen hast. Und jetzt könnten wir natürlich die Brücke schlagen von dem, dass Fabs Füße das nicht mehr hinkriegen, weil es bahnt sich an, dass wir wieder proben müssen, gell?
Es ist passiert.
Es ist passiert.
Wir können nicht anders.
Es ist wirklich passiert und wir verlassen an dieser Stelle jetzt einfach mal das Jahr 2003 und erzählen dann, das ist jetzt auch ein ganz guter Punkt, jetzt haben wir hier die alter Drummer raus, neuer Drummer drin, schließen wir dieses Kapitel für 2003 und machen dann einfach ab neuem Drummer in der nächsten Folge weiter. Und ja, wir haben es gerade schon gesagt, es ist passiert, wir müssen demnächst wieder proben, weil wir werden Konzerte spielen. Und zwar schon.
Unfassbar, gell?
Ja, und zwar schon Anfang September.
September.
Mhm. Moik und ich haben ja hier in dem Podcast mal gesagt, wir sind eine Band, wir haben überhaupt keinen Bock auf dieses ganze Livestream-Gedöns und auch keinen Bock auf Autokino-Konzerte und so weiter. Und jeder, der uns kennt, der weiß ja, wir sind ja ganz fest verbandelt mit dem Backstage in München. Und das Backstage in München ist auf uns zugekommen und hat gesagt so, hey, ab nächster Woche oder whatever darf man ja wieder so mit 400 Leuten Konzerte machen und lasst uns zusammen doch irgendwie was Verrücktes und wirklich Cooles auf die Beine stellen, das jetzt eben kein Livestream oder eben kein Autokino-Konzert ist, sondern wo die Leute so ein bisschen wieder zumindest Konzertgefühl haben können und so weiter. Klar, das wird alles mit Abstand sein und so weiter und da wird es spezielle Auflagen geben und so, aber wir dürfen immerhin mit 400 Leuten feiern und ein Konzert spielen und wir haben uns dazu entschlossen, wir machen gleich zwei. Und
so sieht's aus. Und vor allem das Wichtige ist, dass es ja auch mit Bums ist. Also da wird keine Transistorradios oder irgendwo rumstehen, sondern es ist mit Anlage und es wird richtig laut und es wird bis auf das, dass die Leute an einem Biertisch stehen, sie dürfen stehen, aber sie dürfen auch sitzen, wird es eine ganz normale Emi-Bull-Show werden und eben was total Besonderes.
Es ist echt, also es ist wirklich geil. Dafür liebe ich das Backstage auch, dass man mit denen so Sachen irgendwie ausklamüsern kann und so rumspinnen kann. es wird die Emil Bulls Halligalli Bierzelt-Shows geben. Und so wird für uns eigentlich auch in dieser Not sogar ein Traum wahr, weil in einem Bierzelt wollten wir schon immer mal spielen.
Ja, wir haben ja schon mal in einem Bierzelt gespielt, aber nicht in so einem Bierzelt. Das ist ein Riesenbierzelt.
Das ist ein Riesenbierzelt. Fast ein Wiesenzelt. Und das wurde auf dem Gelände vom Backstage hinter der Arena aufgebaut. Wir haben uns da gestern die Location schon angeschaut. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich freue mich da wirklich drauf, bin voll gespannt. Und das wird ein ganz, ganz, zwei ganz, ganz exklusive Abende werden das. Was? 4. und 5. September?
Ja, 4. und 5., genau.
Das ist ein Freitag und ein Samstag und ab Montag jetzt, Montag 12 Uhr, gibt's die Tickets zu kaufen und seid schnell, denn es gibt pro Show wirklich nur 400 Tickets. Und genau. Es ist sogar so für Leute, ich glaube, es gibt auch ein Kombi-Ticket-Angebot, weil vielleicht gibt's ja auch Leute, die von weiter her kommen und sich dann denken so, hey, da bleibe ich gleich beide Abende da und feier da. So, wenn es schon kein Oktoberfest gibt, dann mache ich deshalb, ist das halt der Ersatz. Ist für mich auf jeden Fall so ein bisschen der Ersatz.
Absolut.
Und wir sind sogar gerade noch mit einem Hotel gleich in der Gegend. Also ist, glaube ich, gleich gegenüber. Was ist das, dieses Holiday Inn da gegenüber vom Backstage?
Ja.
Sind wir noch drauf und dran, da sogar irgendwelche Packages zu schnüren, dass hier Konzertbesucher übers Backstage dann vergünstigte Zimmer dort bekommen. Also wenn das nichts ist,
genau.
Wenn das keine
genau.
Reise wert ist.
Erstens ist das eine Reise wert und zwar eine schöne Reise in die Landeshauptstadt unseres schönen Bayernlands, nämlich München.
Genau.
Und ich wollte sagen, dass es die Tickets nur auf der Seite vom Backstage gibt. Also ihr braucht nicht bei Eventim, Ticketmaster oder wie die ganzen Idioten heißen schauen, sondern wir unterstützen uns da gegenseitig. Das heißt, dass eben der Vorverkauf auch nur übers Backstage läuft.
Genau. Das ist eine super Sache. Und um es nochmal kurz zu sagen, am 4. und 5. September spielen die Emil Bulls tatsächlich zwei Halligalli-Bierzelt-Shows in einem riesen Bierzelt auf dem Gelände vom Backstage. Und wir freuen uns mega drauf. Die Tickets gibt's ab Montag, 12 Uhr. Und das heißt für uns jetzt eigentlich mehr oder weniger so schnell wie es geht, ab in Proberaum und die verrosteten Maschinen wieder zu ölen. Haben wir eigentlich so lang mal nicht gespielt?
Nee.
In 25 Jahren nicht, gell?
Nee.
Krass.
Unser letztes Konzert war ja in Berlin.
Im Dezember, Tourabschluss.
Genau. Und das ist, dann sind es ja fast 10 Monate, wo wir nicht gespielt haben.
Krass. Okay, ich bin gespannt, wie die erste Probe wird.
Ach, du, ich bin da. Ich bin
ja, du bist aber, du hast auch den Namenszusatz Murphy. Du, für dich ja, wird das kein Problem.
Natürlich.
Du spielst es wahrscheinlich stimmt, noch natürlich. Besser als jemals zuvor.
Gut möglich, meine Freunde, gut möglich.
Ich muss hier den alten Kadaver, den muss ich mal wieder, den werde ich jetzt gleich mal anfangen zu ölen und weil ich finde das schon immer krass. Also ich habe natürlich jetzt in dieser Phase nicht gar nicht gesungen, aber natürlich nicht lang nicht so viel wie sonst. Und es ist schon immer krass, wenn man auf einmal dann wieder da Gas geben muss, weil da merkt man erst so, dass das Singen einfach so eine Ganzkörperaktivität ist. Und das ist am Anfang echt so, das ist hart, das ist wirklich anstrengend und man muss da müssen die Muskeln auch wieder in Schwung kommen und so weiter. Deshalb werde ich jetzt, vorbildhaft mein Stimmapparat wieder in Gang bringen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht jetzt. Das ist jetzt, aber ich find's geil. Ich bin wirklich ein bisschen hyped, hab da total Bock drauf und find's auch voll geil, dass wir auch da noch Supportbands irgendwie dazu buchen dürfen. Wir haben uns gestern erst mit denen getroffen. Wir haben da jetzt noch keine Ahnung, wen wir da dazu tun. Aber wir werden für euch da wirklich ein cooles, nettes Programm spinnen und ich glaube, da wir alle jetzt nicht wissen, was wirklich mit unserer 25-Jahres-Tour und dem Bash dann im Oktober und im Dezember passiert, ist das, glaube ich, jetzt mal so, ja, nach den ganzen ausgefallenen Festivals für uns und für auch viele Fans wirklich eine geile Geschichte, sodass wir zumindest jetzt im Sommer einmal miteinander feiern können.
Oder zweimal,
natürlich. Genau. Krass, also hätte ich vor ein paar Tagen auch noch nicht gedacht, dass... dass auf einmal hier zwei Shows anstehen. Und das ist jetzt fix, da kommen wir jetzt nicht mehr drum rum. Und wir freuen uns drauf und haben Bock. Und ja, mit dieser freudigen Nachricht wollen wir euch dann auch in den Tag oder in die Nacht oder in den Feierabend oder zu einem Date entlassen.
Genau.
Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wir haben uns letzte Woche versprochen, glaube ich. Wir haben dann gesagt, uns gibt's erst im September wieder oder sowas. Da gab's dann gleich ganz viele Zuschriften mit der Frage, ob wir Sommerpause machen und so weiter. Nein, wir machen keine Sommerpause, weil wir haben ja nichts zu tun. Beziehungsweise hatten wir bis vor ein paar Tagen nichts zu tun. Jetzt müssen wir proben, aber wir halten diesen Podcast für euch hier am Laufen. Wir halten das aufrecht und es gibt sicher auch in 2 Wochen wieder viele Sachen zu erzählen, so auch wie das Jahr 2003 dann weiterging und wie die Planungen für die Emil Bulls Halligalli-Bierzelt-Shows oder genau. Emil Bulls Halligalli-Drecksau-Bierzelt-Shows weitergehen. Sollen wir das Drecksau da einbauen?
Ja, klar.
Da habe ich wieder sowas Phonetisches. Also eigentlich ist natürlich Halligalli-Drecksau und so gehört irgendwie zusammen, aber ich finde da wieder so Emil Bulls Halligalli-Bierzelt-Shows klingt flowiger als Emil Bulls Halligalli-Bierzelt-Drecksau-Shows.
Ja, lass das Drecksau weg.
Ich weiß es nicht, aber das kann sich ja jeder, wir können es in Klammern dazu schreiben.
Ja, genau.
Ja, cool. Leute, danke fürs Zuhören. Der nächste Podcast
Dankeschön.
Kommt, weiß ich nicht, in 2 Wochen.
Das ist der 14. Der 14.
Genau, am 14.8. Und dann schaust du auch noch gleich, wann
die Radiosendung kommt am 7. Freitag, den 7. August um 18 Uhr auf Radio Bob.
Bei Radio Bob, die Emilbus Rockshow.
Bei
ja, geil.
Radio Bob,
da,
genau.
Da können wir ja dann auch noch irgendwie weitere Details dann erzählen über die Emilbus Bierzelt, Halligalli, Drecksau, whatever Shows.
Genau,
so es wird heiß. Auch. Es wird krass. Wir freuen uns und ja, wie gesagt, bis dann. Passt aufeinander auf. Bleibt sauber. Moik, ihr wünscht da viel Spaß.
Dankeschön.
Und mach mir keine Schande. Bleib sauber und gib alles. Tschüss.
Gib alles.
Haut rein. Servus. Tschüss. Ciao. Merci.
Wir haben kein Fire Fuck You gesagt.
Oh, ja, um Gottes Willen. Also, nochmal. Tschüss und lebe wohl, sagen der Christoph Karl Eugen von Freidorf.
Und der Stefan Willibald Ernst Karl.
Bis bald.
Bis
und
bald.
Fire fuck you.
Das war Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.